habe ja die letzten Tage und selber Vorträge mir über Nicht-Ich gehalten und Vorträge gespielt von anderen, die auch das Thema behandeln und eben von verschiedenen Ecken heraus, von verschiedenen Blickwinkeln darauf zielen zu sehen, dass da keine fixe Person ist, die irgendetwas hat oder die so oder so ist. Erinnert euch an den mittleren Weg. Ein Weg entsteht durch zwei Pole, links und rechts. Und der Pol von, da ist keine eigenständige Person, die, wie man so schön sagt, real existiert. Das ist der eine Pol. Und auf der anderen Seite gibt es ganz klar umrissene Individuen, die auch zur Verantwortung gezogen werden können und müssen für die Art, wie sie handeln. Und der Buddha beschrieb dazu das Gesetz von Karma, das darin besagt, dass wie immer eine Person handelt, das für diese Person Konsequenzen hat. Es widerspricht, ne, dem Anatta, es ist der andere Pol. Ne? Es ist nicht egal, was wir tun, nach dem Motto, bin ja nicht ich. Ne? War jemand anders oder ist ja schon vergangen dieses Ich, jetzt ist Neues da. Warum sagst du irgendwie, ich hätte eine Verantwortung für mein vorhergehendes Ich? Das geht nicht. Ne? So, ich bin doch schon wieder längst verschwunden, habe mich aufgelöst. Ja, also man könnte in diese einseitige Haltung und Sichtweise fallen. Und da gilt es natürlich, etwas zu korrigieren, weil wo kämen wir dahin, wenn wir jegliche Verantwortung für unser Handeln damit abgeben würden, nach dem Motto, bin ich doch gar nicht. Also so einfach kommen wir nicht raus aus dieser Nummer. Und das Gegenstück, der Gegenpol ist eben diese Gesetzmäßigkeit, die der Buddha Karma nennt oder die dort Karma genannt wird. Und diese Lehre von Karma gleichzeitig wird häufig missverstanden. Und ich möchte deswegen heute darauf eingehen. Ausgehend von einem berühmten Zitat des Buddha, das wir an erster Stelle finden vom Dhammapada, das ist eine Sammlung von prägnanten Versen aus den verschiedenen Schriften des Buddha. Dort wird gesagt, der Buddha hätte gesagt, wenn eine Person aus einem unheilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, wird Leid ihr folgen, so wie das Rad des Wagens dem Ochsen folgt, der ihn zieht. Wenn eine Person aus einem heilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, folgt ihr Freude, so wie ihr eigener Schatten ihr folgt. Und der Buddha mag ja diese Bilder, diese Bildsprache, ja. Und die hat ein, wenn wir uns das vorstellen, ist immer schön, wenn wir uns das so wirklich vorstellen. Da ist so ein Karren, der ist mit Leder vertreut, mit diesem Ochsen, ne? Der Ochs watschelt so dahin und der Karren folgt direkt hinterher. Es ist so wie wenn wir ein Auto haben, im Anhänger. Wenn der Gurt da, der Anhängerkupplung befestigt ist, dann wird dieser Hänger einfach folgen. Also für uns heute im Westen. Die hatten damals keine Autos. Die hatten eben nur Ochsenkarren. Ja. Aber es ist wirklich eindrücklich. Ja. Der Karren geht hinterher, ganz egal, wohin der Ochsen nun mal geht. Und naja, der Ochs. Leider steht da für die unheilsamen Geisteszustände. Während eben auf der anderen Seite auch das andere Bild, die Person und ihr Schatten. Ja? Also in Indien gab es ja viel Sonne, von dem her war meistens ein Schatten sichtbar. Und auch hier ein Schatten, der folgt uns überall hin. Also da wird ein sehr direkter Zusammenhang beschrieben. die uns darauf hinweist, es ist wirklich wichtig, dass wir schauen, wie wir handeln oder sprechen, weil das darüber entscheidet, ob Leid entsteht oder nicht entscheidet. Aber sehr wohl, da ein Zusammenhang besteht für Leiden oder für Freude. Wie gesagt, es gibt Missverständnisse zu diesem Begriff oder dieser Vorstellung vom Karma, weil sie oft auch von einfach benutzt wird, ohne dass von Menschen, die gar nicht so tief drin sind in der Praxis, vielleicht gar nicht. Ja, das ist ein Begriff, der schwimmt so ein bisschen in unserer Gesellschaft herum, auch wenn wir noch nie etwas von buddhistischer Lehre wirklich gehört haben, begegnet uns dieser Begriff Karma immer mal wieder. Auf Tassen habe ich den schon gesehen oder irgendwo, ja, wo wir es nicht unbedingt eine Erklärung dazu bekommen, was damit gemeint ist. Karma selbst, der Begriff, bedeutet als erstes einmal nicht ein Substantiv, sondern es ist ein Verb und bedeutet handeln. Also nicht Handlung, sondern handeln. Das ist ein Verb, eine Aktivität. Und betrachtet werden die Folgen hierbei für uns selbst. Das bedeutet nicht, keineswegs, dass unsere Handlungen keine Folgen haben für andere. Und ich denke, das ist jetzt auch nicht völlig unwichtig, auch dahin zu schauen, wie unser Handeln und Sprechen auf andere wirkt. Aber in diesem Zusammenhang bei Karma spielt es erstmal keine Rolle. Ja? Aber das heißt nicht, dass es grundsätzlich keine Rolle spielt. Das sind zwei paar Dinge. Aber das Handeln ist nur ein Faktor, der wesentliche Faktor. Und für die Dynamik, die dieses Handeln eben auslöst, ja, wir haben ja schon gehört vom bedingten Entstehen, also ne, etwas entsteht und das ist immer auch eine Bedingung für anderes, weiteres Entstehen. Und für diese Dynamik sind wichtig, neben also zum einen die Absicht hinter dem Handeln, dann das Ausführen der Handeln, dann das Gelingen der Handlung und das Bejahen der Handlung. Und wenn die alle zusammen sind, dann ist die Dynamik, wenn die alle in die gleiche Richtung weisen, vor allen Dingen, dann ist die Dynamik groß. Während wenn die Dynamik kann geschwächt werden dadurch, dass eine Handlung unterbrochen wird, nicht zu Ende geführt wird, dass wir sie bereuen, dass wir sie vielleicht noch nicht einmal ganz ausführen. Es ist leicht nachvollziehbar, dass unsere Absicht natürlich eine Rolle spielt und erstmal darüber wesentlich entscheidet. Ne? Wir möchten jemanden gerne etwas Gutes tun. Das ist eine schöne Absicht. Aber sie entfaltet natürlich eine viel größere Dynamik, wenn wir sie ausführen. Ja? Und wenn es uns gelingt, natürlich auch noch einmal mehr. Und wenn wir uns hinterher dran freuen, dann hat es wirklich eine starke Kraft. Boah, ich habe dir was Gutes getan. Und es nimmt viel Raum in unserem Herzen, unserem Geist ein und wirkt auf uns und produziert eine Menge von Freude. Während wenn es nie zur Ausführung kommt, wenn mir innerlich, das ist eine schöne Überlegung, aber jetzt gerade nicht, ich kann nicht, ich will das irgendwie, wir kommen nicht zur Ausführung, ne? Etwas in uns stoppt uns, ne? Kann auch sein, dass wir, aber ich weiß nicht was, ne? Und wir hören gleich wieder auf. Dann war das zwar auch eine wundervolle Motivation, aber es kam nicht zur Ausführung. Also es bekommt nicht die gleiche Intensität an Dynamik. Oder wir beginnen das Ausführen, aber es gelingt uns nicht wirklich, es zu Ende zu bringen. auch dann hat es einfach nicht die gleiche Dynamik. Oder wenn wir am Ende, wir haben das Gute getan, aber wir bereuen es. Oh, hätte ich doch besser nicht. Dann hätte ich einen gemütlichen Allabend alleine gehabt, dann hätte ich ABC noch, wenn wir was verschenkt haben. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, auch unsere guten Handlungen zu bereuen. Habt ihr doch auch schon mal gemacht, oder nur ich. Ja, so kleine Dinge, wo man hinterher denkt, naja, wäre lieber auf der Couch geblieben. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es auch die Taten, wo wir merken, da sind wir einfach schlecht drauf, da sind wir gerade wütend und die Wut kommt raus, wir wollen es denen heimzahlen und wir platzen heraus und hauen mal richtig auf den Tisch, ne, so. Und und da gibt es einmal die Idee, ne, die natürlich dann, ja, so in einer bestimmten Art wirkt. Dann gibt es das Ausführen, ja, es wirkt dann nochmal stärker. Dann gibt es das Gelingen, der habe ich es richtig heimgezahlt, richtig was mal die Meinung gegeigt, die ist wirklich in den Boden versunken, vor Scham, hat keinen Ton mehr rausgebracht und ging ganz geknickt dann raus. Ne? So, wir sind, und wir freuen uns noch lange über diese Tat. Hat sicher eine viel stärkere Dynamik, als wenn wir hinterher denken, na, ich bin echt übers Ziel hinausgeschossen und ja, die ist echt total verletzt und ich kann das spüren. Ja, wenn mich jemand so angehen würde, dann das wäre auch nicht schön. Ne? So. Und wir knirschen so ein bisschen mit den Zähnen, sagen dann vielleicht bei der nächsten Gelegenheit, tut mir leid, da bin ich ein bisschen mit den Pferden sind mir durchgegangen, so ganz so war es nicht gemeint, ich habe auch einen Anteil, bla 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 und was weiß ich, ist sicherlich die Dynamik etwas geringer. Wenn wir zwischendrin natürlich schaffen, innezuhalten, ist das natürlich auch milder und sagen, oh, jetzt bin ich hier aber echt am Losziehen, stopp mal. Ja, das bremst diese Dynamik. Und der Buddha sprach von diesen heilsamen Kräften oder heilsamen Dynamiken und den unheilsamen Dynamiken. Das heißt noch lange nicht, dass die einen sich gut anfühlen, die anderen sich schlecht anfühlen. Ja? Das sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Sondern man guckt einfach, wohin führt das. Führt das zu Frieden? Führt das zu Wohlergehen? Führt das zu Harmonie, führt es wirklich zu Vertrauen, führt es zu Offenheit des Herzens, führt es zu oder führt es zu mehr Trennung und Angst und Leid und Bitterkeit und ja, also die Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden. Das ist wichtig, ich sage es deswegen, weil gerade bei so einem schönen Wutanfall, der kann sich auch, wenn wir nicht die Schwächeren sind, ne, wenn wir die Stärkeren sind, so ein schöner Wutanfall kann sich durchaus angenehm anfühlen, auf den ersten Blick, auch auf den zweiten. Ne? Das ist eine richtig schöne, wallende, lebendige Erfahrung. Und es wird so schön kraftvoll und dynamisch und ja, hier bin ich und ja, andere besiegen das. Und da kommt was auf in unserem Sein. Entschuldige, dass ich das so sage, das ist vielleicht unbuddhistisch, aber es ist die Erfahrung. Ja, so. Ja, Stoka kommt meistens hinterher, wenn das, wenn man dann entweder einstehen muss, ist vielleicht doch ein bisschen einseitig geworden oder einfach die Trennung spürt, ein bisschen Angst. Ne? Ich bin ja auch nicht immer so stark. Ne? Bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich verletzlich bin, dann hauen die rein oder ja, so. Auf jeden Fall werden die mir nicht so wohlgesonnen sein, als wenn ich höflich bin, freundlich bin. Das ist einfach so. Das ist ein Gesetz. Könnt ihr ausprobieren. Wenn ihr zu 10 Leuten unfreundlich seid, dann sind vielleicht 9 unfreundlich zurück und einer freundlich. Entweder weil Bodhisattva ist oder Angst hat. Ja, während wenn wir freundlich sind, können ja auch freundlich Grenzen setzen, freundlich sagen, was wir wollen, was wir brauchen. Wenn wir freundlich sind, werden wahrscheinlich mehr freundlich sein. Also das ist einfach etwas, was man beobachten kann, ohne dass man es extra tun muss. Das gelingt uns schon oft genug, wenn wir draußen sind im täglichen Leben. Ne? So. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir ja, sehen und verstehen, dass die Aussage, ist es heilsam oder unheilsam, ist etwas weiter gedacht. Was kommt dabei raus? Ne? Was entsteht dadurch? Und diese Absicht ist wirklich entscheidend. Die innere Geisteszustand, der mich zu meinem Handeln bewegt. Bei den Daseins, bei den Haufen, bei den Greifhaufen, die wir schon hatten, ja, diese fünf, da ist es dieser vierte, Sankara, diese Gestaltungen, Strebungen, weil alles, ja, was dann so zu einer Aktion beiträgt, die Energie liefert, die richtigen Gedanken liefert, also die entsprechenden Gedanken so liefert, gewisse Körperspannung hervorruft oder Entspannung hervorruft, ja. Also all das, all die Prozesse, die da notwendig sind, werden die Sankharas genannt, also diese Gestaltungen, Willensregungen, Strebungen. Und die, das ist das Zentrale. Diese Art des Handelns bringt nicht nur Resultate für diese eine Handlung, sondern auch, sie wirkt auch im Sinne, dass dieser Geisteszustand, gerade wenn er bejaht wird hinterher, das Futter bekommt, bei einer nächsten ähnlichen Situation wieder ähnlich zu entstehen. Ja, also, das heißt, wir füttern auch bestimmte Geisteszustände durch unser Ausagieren und machen es ihnen leichter, wieder aufzutauchen, wieder in unserem Leben zu agieren, sich auszuleben. Und ich habe mal diesen Selbstversuch gestartet. Selbstversuche sind immer in gewissen Rahmen, kann man das schön machen. Das war, viele von euch kennen schon die Geschichte, es war in Berlin. Ich war nach langer Zeit, fuhr ich wieder Auto in Berlin. Ja. Und ich entdeckte nach so 15 Jahren, nein, nicht 15 Jahren, 10, 12, doch ungefähr 13, 14 Jahren Abstinenz vom Autofahren. Das irritierte mich doch sehr, wie man da in Berlin Auto fuhr. Ne? So, ich empfand es als sehr aggressiv. Also man Vorfahrt nehmen, bei Rot über die Ampel fahren, wenn man einen Moment zu langsam war, hupen. Also ich fand es immer wahnsinnig anstrengend. Und ich habe mich, bei solchen Dingen kommt Ärger auf bei mir. Ne? So. Und eine Zeit lang habe ich gedacht, ach ja, ich habe doch mal gelesen, das soll man ja nicht unterdrücken, Gefühle und Wut schon gar nicht. Ne? Das kann man ruhig mal ein bisschen ausleben, ganz wichtig. Und ich dachte, ist doch keiner da. Ne? So, lebe ich das auch mal ein bisschen mit dem Auto auf, außen. Offensichtlich, ich habe inzwischen verschiedene Studien gelesen, bin ich nicht die Einzige, die sich das mal gedacht hat. Und lebte das so im Auto auf. Die kleinen Zeichen, die man halt so kennt. Und beobachtete so das Ganze in mir und stellte fest, ja, das ist zwar im Moment wirklich nett und prickelnd, aber hinterher, ich komme etwas erschöpft an und eigentlich habe ich keinen Spaß dran und bin Autofahren, verleidet es mir. Wäre vielleicht klimatechnisch ganz gut, aber ich habe dann den Gegenversuch gestartet, dachte so, nach einer Weile merkte ich nämlich, es wurde immer schneller und immer heftiger. Das war auch der Selbstversuch. Und dann dachte ich, das ist irgendwie nicht die richtige Richtung. Ich probiere mal eine andere Richtung. Und versuchte mir dann immer irgendwas auszudenken, warum diese Person mir jetzt die Vorfahrt nimmt. Etwas, was meine Wut besänftigt. Hat es halt eilig, mich nicht gesehen, meine Geschwindigkeit unterschätzt, irgendwie etwas, oder ist gerade schlecht drauf, was man immer mal passieren kann, will ganz schnell nach Hause, ne, so nach, 10 Stunden Arbeit und ist einfach irgendwie oder sonst etwas. Gibt ja 1000 Gründe. Ich meine, ich habe auch schon mal jemanden die Vorfahrt genommen. Weiß noch einmal so, zu rechts vor links ist so eine ganz typische Sache bei mir. Nicht extra, aber ganz oft fahre ich hin, ich gucke und dann sehe ich ein Auto und fahre ich ganz schnell. Also ich mache das Gegenteil von dem, was ich tun sollte. Und ich weiß es, aber mein Körper macht das anderes. Ich will gar keine Vorfahrt nehmen, aber es tut's. So ist okay. Also in diesem Selbstversuch versuchte ich mir dann wirklich irgendwelche Gedanken auszudenken, also Gründe, die mich eher dann zu einem Nachsicht bewegen würden. Und darüber merkte ich, werde ich nicht so wütend, ja, sondern kann auch hier mal, na gut, fahr mal rein, muss ich halt bremsen und wie auch immer. Auf jeden Fall stellte ich fest, es wurde viel entspannter wieder, dieses Autofahren, ohne dass sich die anderen verändert hatten. Es war eine kurze Überlegung zu verstehen, zu realisieren, dass ich mit meiner Verhaltensweise die anderen nicht verändern würde. Ja? Da erziehe ich keinen mit. Also diese zweite Selbstversuch und dann immer wieder das zu tun, hartnäckig zu tun, dann verändert das wieder, wie ich spontan reagiere. Also auch hier, und das tat mir gut, neben dem, dass man den anderen auch nicht ständig da noch verletzt, aber auch mir selber tat es gut. Also wir sehen dieses Gesetz von Karma sehr leicht in unserem Erleben, wenn wir in dieser Richtung hinschauen. Und wir sehen schon daran, dass wir, auch wenn wir bedingtes Entstehen verstehen und wissen, dass wir ja erstmal auch einfach Wesen sind, die ganz natürlich auf angenehm mit haben wollen reagieren, bei unangenehm mit Weghaben reagieren, ja, ganz natürlich dieser Reaktionsmechanismus, können wir uns anders entscheiden, können wir uns mit Innehalten auf die Situation schauen, ja, mit Weisheit hingucken und mich fragen, was wäre hier hilfreich, können eine andere Antwort finden, eine andere Dynamik wecken, andere Qualitäten in uns wecken, wie Mitgefühl, wie Verständnis, wie Nachsicht, wie Großzügigkeit, wie Geduld. Und dadurch diese Dynamik entfalten. Also hier sehen wir, und ich denke, das ist wichtig, Karma auf der einen Seite, wir sehen auch in unserem Leben, es ist, wie es, wir sprechen alle von, jeder kann sich frei entscheiden. Wir wissen alle, dass wir uns nicht wirklich total ganz frei entscheiden können. Ja, dass in uns, in unserem inneren Psyche, gibt es eben, also erstmal gibt es äußerliche, äußerliche Rahmenbedingungen, in denen wir uns entscheiden können. Ja? Und dann gibt es aber auch innere psychische Bedingungen. Ja, wir kennen das aus unseren Sprüchen, da kann ich nicht aus meiner Haut. Ich muss über mich hinauswachsen. Ja? Ich kann mich dazu nicht überwinden. Das sind innere Begrenzungen am Werk, innere Konditionierungen, die uns an unserer Entscheidungsfreiheit hindern. Dass wir den Mut nicht haben, irgendetwas zu tun, wir möchten es tun, was sich einen Job kündigen, Weltreise machen oder Stadt wechseln oder Partnerschaft eingehen oder nicht eingehen oder Kinder kriegen oder nicht kriegen. Es gibt ja 1000 Entscheidungen im Leben, wo wir merken, ich würde zwar das eine gerne, aber ich merke, da kommt Angst auf, da kommt Widerstand auf und das sind innere Konditionierungen, die uns da zurückhalten. Ob es zum Guten ist oder nicht, ist gar nicht die Frage. Aber auf jeden Fall merke ich, ich kann mich gar nicht wirklich frei entscheiden. Die Praxis meines Erachtens hilft uns, dass wir uns freier entscheiden können. Ja? Es gibt so ein bisschen mehr Raum, weil ich mit mehr einfach sein kann. Aber auch in diesem Sinne ist Karma da, dass wenn wir immer wieder uns in einer bestimmten Richtung entscheiden, drängt es uns in diese Richtung und unsere Entscheidung wird sich eher in diese Richtung ausfallen. Aber wenn wir eben gerade vor dem Hintergrund von bedingten Entstehen, dass ganz viel aus Bedingungen heraus entsteht, muss dennoch irgendwo eine Möglichkeit sein für eine bewusste, freie Entscheidung. Das heißt, weil sonst könnten wir ja nie sozusagen die Verantwortung übernehmen. Aber auch hier ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir uns auch dies sozusagen erarbeiten. Es braucht eine Bewusstheit, es braucht eine Auseinandersetzung, es braucht eine Achtsamkeit und ein Verstehen. Die ganz interessant ist, dass im Sinne von Karma, also ganz allgemein gesprochen, unheilsame, also was als unheilsam genannt wird, diese Tendenzen wirken einfach dann eben unheilsam. Das sagt dieses Sache mit dem ochsenen Karren. Unheilsam, wir wirken heilsame. Da ist immer wieder die Frage, ja, wenn ich es doch gar nicht weiß, also ich kriege es gar nicht mit, ich bin mir dessen gar nicht bewusst, es macht einfach. Hat es dann immer noch eine Wirkung oder eine schwächere Wirkung? Und da ist das Gesetz von Karma ganz interessant, weil es sagt, Unwissenheit verschlimmert die Sache noch. Ja? Ja, ist gar nicht lustig, gell? Naja, meistens ist ja Unwissenheit irgendwie im Spiel, gell? Aber eigentlich ist es doch ganz, ganz schnell klar, wenn ich unwissend bin, also gar keine Bewusstheit darüber habe, dass es gerade unheilsam ist, dann mache ich das gerade umso doller. Ne? Ich bin mir, da gibt es ja nichts, was mich zurückhält. Also da ist ganz, ganz offenbar von einem Verstehen, während ich vielleicht unheilsam handle, ein gewisses innere Zurückhalten, was natürlich die Kraft schwächt. Während wenn ich noch davon überzeugt bin sogar, dass ich was Richtiges tue, unheilsam, aber richtig, ja, dann tue ich das mit einer Gnadenlosigkeit. Also wir sehen, da ist ein nicht unbedingt ein mildernder Umstand, dass wir, den wir durch Unwissenheit bekommen. Und wir können auch nicht darauf hoffen, dass wir im Nachhinein entschuldigende Gründe anführen können. Es wird gesagt, Karma ist ein Gesetz. Es ist nicht jemand, der da oder die da oder es da, wie auch immer, Karma-Punkte verteilt. Und mal, wenn wir ganz lieb bitten, vielleicht ein paar mehr kriegen oder wenn wir um Verzeihung bitten, da ein paar abgezogen werden. Ne? So. Sondern es wird gesagt, dass das Gesetz von Karma unbestechlich sei. Buddha sagte, selbst wenn man den Wind mit einem Lasso einfangen könnte, wenn der Mond auf die Erde herunterfiele, wenn die Sonne im Westen aufgehen würde, das Gesetz von Karma ist unbestechlich. Ich mag das. Mir ist das sympathisch. Das sehen wir so klar. Ich weiß einfach, wo ich dran bin. Ja, so. Und es ist natürlich auf einer anderen Art, kann es sofort, oh Gott, Weil wenn ich dann nur zurückgucke, ne, oder in dem Moment, reicht eigentlich auch schon, an mir meines Karmas bewusst werde, wohin die Reise geht, dann erschrecken ja manche. Aber, was heißt aber? Wir müssen aufpassen, sehr aufpassen, der Buddha sagte, das eine stimmt, Karma wird geschaffen, aber von dem aus zu wissen, zu meinen, man wüsste dann, wie es konkret reift oder andersrum gesagt, wenn wir jetzt in einer Situation befinden, zu wissen, ja, das auf unser gutes Karma zurückzuführen oder unser schlechtes Karma zurückzuführen, wäre etwas, eine gnadenlose Selbstüberschätzung. Buddha sagte, wenn man das Karma so angeht, dann würde man einfach verrückt werden. Dennoch, es ist eine Dynamik, wie gesagt, die wir in unserem inneren Geist nachvollziehen können. Und die auch wichtig ist, wenn wir eben schauen auf die Frage, wie handle ich in dieser Welt? Die Dynamiken, welche setze ich frei? Es gibt eine Unterscheidung. Es gibt das Handeln, was Karma genannt wird. Es gibt die Resultate, die werden Vipaka genannt. Und wie gesagt, es ist oft das Missverständnis, es einfach zu reduzieren, was jetzt ist, auf Karma. Gerade auch im Buddhismus oder in buddhistischen Ländern. Was wir auch ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir wir neigen hier oft mit, eben wenn jemand Leid erfährt, ist oft die, irgendwie eine schlimme Krankheit vielleicht hat, ist ihr Karma und dann daraus resultiert oft, es ist deren Schuld. Und diese Sicht oder Verständnis von Karma kann natürlich extrem verletzend wirken, dass wir uns schuldig fühlen noch und uns selber schuldig fühlen für etwas, für ein großes Leid, das uns widerfährt. Und also hört man immer wieder, ne? Und dann wundert man sich, ne? Man wundert sich, dieser Lama Krebs, dachte, wer so erleuchtet, kann noch gar nicht sein, ja? So, dass man solche Verknüpfungen macht. Der Buddha wurde mal gefragt, ob alles sich auf Karma zurückführen ließe. Ganz konkret gefragt, er hat es verneint. Es ist einfach ein Einflussfaktor, aber nicht der alleinige für das Geschehen in dieser Welt. Dieses bedingte Entstehen, ja, nicht nur in uns selbst, ist schon komplex genug. Nehmen wir noch den Rest dazu, wir werden wahnsinnig, das zu verstehen. Weil von allem und allem geht eine Wirkung aus und wir sitzen da mittendrin. Also er nannte einfach nur erstmal Störungen körperlicher Vorgänge, interessant, klimatische Veränderungen, das war vor vielen Jahren, ne? Unfälle und andere Dinge und dann eben auch noch Karma. Und dennoch, wir stecken auch da drin. Also, aber es lässt sich nicht so eindeutig zuordnen. Außerdem gibt es auch noch sozusagen die Wirkung von unserer, nicht nur unserer eigenen, wir sind ja nicht nur, wir leben ja nicht allein, wir erleben in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Geschichte. Und wenn wir schauen, auch schon allein hier in Deutschland oder Schweiz oder Österreich, ist glaube ich nicht so, ein bisschen verschieden schon, aber die Geschichte unserer Länder, auch die ist sozusagen, wir ernten auch, was andere getan haben. Ja? Sind auch im Einfluss unserer vorhergehenden Generationen. Das höre ich immer wieder. Also die einerseits wirklich verstehen, dass wir Karma einen Zusammenhang erklärt, uns ein Stück weit eine Verantwortung gibt in unseren eigenen Schoß, aber wir deswegen keinen Kontrollmechanismus gewinnen. Aber sehr wohl unseren Geist, wie wir im Geist, welche geistige Atmosphäre wir in unserem Geist entwickeln, der ausschlaggebend ist für inneren Frieden, da haben wir einen großen Einfluss drauf und den sollen wir in uns wahrnehmen. Und darauf weist Karma hin, dass wir das wirklich darauf achten. Nicht so sehr im Sinne von, habe ich auch oft gehört, pass auf dein Karma auf, könnt böse werden. Also dass einem so ein bisschen Angst eingeflößt wird. Sondern eher wirklich motivierend. Wir haben den Schlüssel für Wohlbefinden und Frieden in der Hand. Es soll keinesfalls sozusagen genutzt werden, um Leiden zu zementieren. Ja? Man hat ja immer wieder, auch damals in Indien, sehr viel Ungleichheit gehabt in den Gesellschaften. Die Männer waren höher gestellt als die Frauen, dann gab es die verschiedenen Kasten. Und der Buddha hat sich ein wenig, hat es wieder aufgelöst. Er hat in seinen Orten die Kastenunterschiede abgeschafft. Bei den Frauen hätte er meiner Meinung nach ein bisschen weiter gehen können, als er ging. Da gab es immer noch einen Unterschied. Aber auf der Ebene von Erfahrung, wenn wir schauen, auf der Ebene von den 4 oder 5 Elementen, finden wir hier keinen Unterschied, Mann oder Frau. Aber auch hier sehen wir oft den Einfluss, den eine Kultur vielleicht haben kann, eine Gesellschaft haben kann, auch vielleicht für eine Lehre. Sie begrenzt uns auch immer wieder in unserem Denken, in unseren Vorstellungen, die wir entfalten können. Ich finde es sehr interessant, wenn wir schauen in der Wissenschaft über auch gesellschaftlichen Entwicklungen. Es sind immer Entwicklungen mit kleinen Sprüngen, aber der ganz große vom Anfang bis Ende, der ist meist nicht möglich. Es braucht diese Zwischenschritte, um wirklich zu entfalten. Ich fand es sehr spannend. Es gab eine Lehre, Belehrung, also eine oder mehrere Ereignisse, wir fragen uns ja oft, wie soll ich handeln? Was soll ich tun? Was ist wichtig? Und dazu gibt es eine Geschichte, die mir sehr, sehr hängen geblieben ist, die auch im Kloster in Thailand war. Dabei ging es um, wie gehe ich um mit dem, was mir geliehen wird. Ja, ich bekam verschiedene Sachen geliehen, ne, während ich dort war. Eines war eine alte Thermoskanne. Ja, war wunderbar. Und in dieser alten Thermoskanne gab ich einmal einen Schwarztee mit Milch, das für die Engländer, meinem Lehrer, englischer Mönch, Mönch aus England, also Schwarztee mit Milch mögen die, ne? Das ist die Tradition. Und er hat sich wahnsinnig gefreut, weil Milch dürfen die einfach nicht, einfach, das ist Nahrungsmittel und darf man nur morgens und nicht mehr danach zu sich nehmen. Also der konnte sich schon Schwarztee machen, aber ohne Milch. Mit Milch, das war das Highlight. Gut, ich was machst du das? Und dann hinterher bei den Gesprächen ging ich wieder hin, sammelte meine Thermoskanne ein. Da waren noch ein paar andere Frauen drumherum, die fanden aber mit einem Blick, die haben dann so, warum ist die Thermoskanne so dreckig, so von außen, ne? So sah die ganz schmuddelig aus. Und ich bekam einen Rüffel, dass ich eben diese Thermoskanne nicht genügend putze, ne? Sauber halte und nach achte und so. Also, okay, gerüffelt. Wochen später ging es um ein dickes, fettes Baumwollquilt, was ich benutzte. Unendlich viel mehr wert als diese Thermoskanne. Und aus verschiedensten Gründen musste ich die waschen. Es war aber Monsunzeit und extrem schwer, so ein fettes Baumwollquilt, also diese Matten, vielleicht ein bisschen dünner, aber länger, zu waschen und wieder trocken zu kriegen. Weil das war in einem Wald, ein Urwald, ne? So richtig, richtiger Wald. Und zwischendrin gab es ein paar kleine Sonnenflecken. Und da waren natürlich alle Wäscheleinen gespannt, ne? Weil man schwitzte da so wahnsinnig, man musste eigentlich jeden Tag seine Sachen waschen. Und das machten alle und ich eben dieses Quilt noch obendrein, das auch noch schwer trocknete. Ich hing es dann immer schön in die Sonne, damit es trocknet und nicht verschimmelt. Und meine lieben anderen Genossinnen, die hatten ihre Polyesterröckchen, also Röcke, ne? Aber aus Polyester trocknet sofort. Nur mal einmal angucken. Und die schoben immer mein Quilt immer in den Schatten und ihre Röckchen in die Sonne. Und dann ging das hin und her. Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Ich in absoluter Panik um dieses Quilt, weil auf die Sachen achten. Ich wollte nicht noch einen Rüffel kriegen. Und die immer wieder das, ne? Und dann irgendwann haben wir uns gezofft. Naja, gut. Okay, nächsten Morgen hing Jesus wieder beichten, also wir haben uns gezopft, erzählen, und so, ja, weil es kommt ja eh raus. Und daraufhin bekam ich wieder einen Rüffel und er sagte zu mir, hättest du doch das Quilt vergammeln lassen, ist doch nicht so wichtig. Hä? Was ist denn jetzt los? Einmal kriege ich einen Rüffel für eine alte Thermoskanne, die dreckig sein soll, das noch nicht mal war, und das andere Mal, es geht um ein riesiges, wertvolles Ding und ich soll es vergammeln lassen. Hatte dann die Geistesgegenwart zu fragen, was ist denn jetzt los? Ich verstehe das nicht. Erklär es mir mal besser. Warum einmal so und einmal so? Und dann sagte er etwas, was mir wirklich geblieben ist und sagte, es geht nicht darum, um die Sachen. Es geht darum, welchen Geisteszustand du in dir kultivierst und den anderen anstößt. In dem einen ist es Nachlässigkeit, Sorglosigkeit und dem anderen ist es Ärger, Zwist, Unfrieden. Aha. Und das ist mir sehr geblieben und finde ich oft eine viel hilfreichere Überlegung, um zu wissen, was es zu tun gilt. Auf meinen Geisteszustand zu schauen, wem gebe ich nach, wem gebe ich Nahrung und auch ein wenig zu schauen, was löst es bei den anderen aus. Ja, so. Auch das mit einzubeziehen in meine Überlegung, da ist es dann oft auch die Frage der geschickten Mittel zu wählen. Karma, das Gesetz der Ursache und Wirkung wieder, wo unsere innere Haltung, unser innerer Geisteszustand das Entscheidende ist. Warum? Woraus handle ich? Und diese Eigenverantwortung legt der Buddha uns ans Herzen. Ich ende mit nochmal dem Zitat von ihm. Wenn eine Person aus einem unheilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, wird Leid ihr folgen. so wie das Rad des Wagens dem Ochsen folgt, der ihn zieht. Wenn eine Person aus einem heilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, folgt ihr Freude, so wie ihr eigener Schatten ihr folgt.